Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen angenehmen Nachmittag bei einer neuen Ausgabe der Philosophischen Brocken. Redaktion Charlotte Annerl. Heute hören Sie einen Vortrag, der am 24. November dieses Jahres am IFK, dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien, aufgezeichnet wurde. Der Titel des Vortrags lautete »Postdramatische Tragödie – Anmerkungen zur Aktualität einer Kultur tragischer Darstellungsformen«. Der Vortragende war Hans Thies Lehmann, der von 1988 bis zu seiner Emeritierung 2010 Professor für Theaterwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main war. Hans Thies Lehmann befindet sich derzeit als Gast des Direktors des IFK, Helmut Lehten, am Institut, wo er vom 1. Oktober dieses Jahres bis 31. Jänner 2015 an einem Forschungsprojekt über Brecht mit dem Titel »Der kommende Brecht« arbeitet. Lehmann veröffentlichte zahlreiche Bücher zum Gegenwartstheater, zur Theorie des Theaters, zu ästhetischer Theorie und insbesondere zu Bertolt Brecht und Heiner Müller. Ende 2013, um eine aktuelle Arbeit zu zitieren, erschien etwa die Monographie »Tragödie und dramatisches Theater«. 2002 das Buch »Das politische Schreiben«. Sein wohl bekanntestes Werk »Postdramatisches Theater« wurde in 20 Sprachen übersetzt. Darüber hinaus entwickelte er eigene szenische Projekte und dramaturgische Arbeiten an verschiedenen Theatern. Zur Einleitung einige Grundthesen und Überlegungen des folgenden Vortrags. Tragödie und Tragik sind Begriffe, Namen, die zu den spezifischen Grundmustern europäischen Denkens gehören. Gehören Tragik und Tragödie aber noch zur Gegenwart oder beschränkt sich ihre Bedeutung darauf, als museale Prunkstücke aus der Vergangenheit der Kultur Europas zu dienen? Wenn Tragik als Konzept eine Erfindung der neueren Philosophie seit 1800 ist und das Gattungsschema der Tragödie kollektive Erfahrungen früherer Epochen artikulierte, so steht zur Frage, ob diese Theaterstücke und diese Konzepte noch Erfahrungswirklichkeiten der heutigen Zeit zu artikulieren vermögen. Entgegen der verbreiteten These vom Tod der Tragödie versucht Hans Thies Lehmann zu zeigen, dass Tragik und Tragödie nicht nur mögliche, sondern in einer Zeit des beinahe ungebrochenen Glaubens an eine rationale Bewältigung aller Konflikte des Zusammenlebens umso notwendigere Formen der Darstellungskultur sind. Das neue Theater einer postdramatischen Theatralität wird erläutert durch die Konfrontation mit den prädramatischen und dramatischen Grundformen des Theaters in Europa. Viel Vergnügen zu den folgenden Ausführungen.
Das erste Motiv meiner Untersuchung, dieser etwas dickleibig geratenen, war der Umstand, dass ein erheblicher Teil der vorliegenden Tragödientheorien ebenso gut hätte so geschrieben werden können, wie sie dastehen, wenn es ein Theater der Tragödie überhaupt nie gegeben hätte. Das gilt schon für Aristoteles, der bekanntlich ausdrücklich erklärt, die Opsis, also der sichtbare Teil der Aufführung, sei Nebensache und das Kunstloseste, das Wertloseste an der Tragödie. Im Grunde gilt ihm die Aufführung als überflüssig. Die Wirkung der Katharsis, so behauptet er explizit, kommt auch ohne Aufführung zustande. Das allen denen Stammbuch, die immer von der Katharsis im Theater als Aristoteles Idee sprechen, ist nicht von ihm. Sie beruht nämlich auf dem Logos der Handlung. Seitdem gilt es für die europäische Denktradition eine ganze Klitzekleinigkeit am Theater, die stört. Auch wenn Theater an sich als eine feine Sache gelten mag. Was am Theater stört, ist das Theater. Mir geht es also darum, das Theater wieder in das Zentrum der Tragödientheorie zurückzuholen. Nicht zuletzt der von Anfang an gegebene Partipris der Theorie für den Logos des Textes und gegen das Theater ist verantwortlich dafür, dass man die Bestimmungen der Tragödie und des Tragischen durchweg allein aus der Textdeutung der großen Werke tragischer Literatur abgeleitet hat. Angesichts der hohen Wertschätzung, die die tragische Dichtung traditionell genießt, ist dabei die Anmerkung wohl nicht überflüssig, dass nicht nur tragisches Theater von höchstem Niveau sein kann. Tragödie ist gewiss, sonst würde sie nicht so ausdauernd das Interesse auf sich ziehen, ein besonders interessanter Fall. Und ich gebe zu, dass mir manches Mal der Gedanke durch den Kopf ging, ob nicht doch die Tragödie in ihrer eigentümlichen Verbindung von affektiver und mentaler Erschütterung am Ende das Theater schlechthin sei. Doch sie soll hier eben nicht als der Gipfel der Kunst behauptet, dem tragischen Theater nicht per se die Palme zu erkannt werden. Es gibt viel hervorragendes Theater, das nicht tragisch und dennoch bedeutende Kunst, komplex und tief ist. So existiert auch unter zeitgenössischen postdramatischen Theaterformen brillantes Theater der Dokumentation, Installationstheater, Komödie, Theater des politischen Bildertheater, performancenahes Theater und vieles andere mehr, das keineswegs daran interessiert ist, Tragödie zu schaffen. Bevor ich aber näher auf die postdramatischen Formen tragischen Theaters eingehe, möchte ich einige allgemeinere Anmerkungen zum Verhältnis von Theater und Drama und sodann zum Begriff des Tragischen machen. Auch eine Betrachtungsweise, die zwar den Fehler der Einengung des Themas Tragödie auf den Textbestand tragischer Dichtungen vermeidet, jedoch das Theatrale nur abstrakt und als solches sozusagen nur das Theater an sich einbezieht, bleibt unbefriedigend, weil sie die radikalen historischen Wandlungen des Theaters außer Acht lassen würde. Antikes Theater und mittelalterliches Spiel, die, wie ich sagen werde, eigentlich dramatische Tragödie seit der Renaissance, die Guckkastenbühne des bürgerlichen Theaters, die radikale Öffnung des Theaters nach verschiedenen Seiten in den historischen Avantgarden von Edward Gordon Craig bis Antonin Artaud, von Meyerhold bis Brecht, Becketts Spiele, schließlich das gegenwärtige postdramatische und performancenahe Theater im Kontext der Medienkultur. Immer wieder hat sich Theater in so durchgreifender Weise neu erfunden, dass es nicht zureicht, nur das Theater im Allgemeinen als Moment der Tragödie zu thematisieren. Oft aber fixiert sich die Betrachtung noch immer auf die Konvention und unterstellt die gewohnte, jedoch in Wahrheit mehr oder minder auf wenige Jahrhunderte in Europa beschränkte, spezifisch dramatische Form von Theatralität als Norm. Zug um Zug aber schwindet die Gültigkeit der Bestimmungen des Dramas in der Moderne und Postmoderne. Es sind andere Vorstellungen von dem, was Mensch, Subjekt, Ich, Identität, Handeln, Wille, Bewusstsein und so weiter heißt, aufgekommen, die sich von denen unterscheiden, die der Schaffung des Dramas in der Renaissance zugrunde lagen. Dieser Umstand scheint mir ein wichtiger Grund für die enorme Erweiterung des Begriffs von Theater über das Drama hinaus zu sein, deren Zeugen wir sind. Während freilich zugleich eine Reihe von gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen, die ihren Ausdruck im dramatischen Theater gefunden haben, weiterhin existieren. Daher die Parallelität und der Streit von dramatischen und postdramatischen Theaterformen in der Gegenwart. Daher auch die sehr ernsthafte Frage, ob etwas wie Tragödie nach ihrer antiken, prädramatischen und ihrer dramatischen Phase in der Gegenwart noch einen Platz haben kann. Wie sehr dabei auch die nicht mehr dramatischen Theaterformen und Theatertexte stets noch vor dem Echoraum der dramatischen Tradition operieren und in diesem Sinne weiterhin als postdramatisch angesprochen werden sollten, zeigt sich aber immer wieder. So sind Beckett Stücke voll von Referenzen an klassische Schemata des dramatischen und der klassizistischen Theaterkonventionen. So referiert Heiner Müllers Hamlet-Maschine auf die fünfaktige Struktur der Tragödie und den Abschied vom Drama. So führt Sarah Kains erstes Drama Blasted im Spiel selbst den Zusammenbruch, buchstäblich die Explosion der realistischen Dramaturgie vor Augen. Mit der historischen Perspektivierung, die mit den Begriffen dramatisch, postdramatisch, prädramatisch gegeben ist, soll also der noch immer weit verbreiteten Idee entgegengewirkt werden, alles Theater sei doch irgendwie dramatisch und die Begriffsbildung dramatisches Theater im Grunde ein Pleonasmus. Weder vor ihrer Herrschaft noch, soweit sich dies absehen lässt, nach ihr, noch auch in anderen Theaterkulturen, hat es die Fixierung auf dramatisches Darstellen im Sinne des europäischen Theaters der Neuzeit gegeben. Wobei unbestritten bleibt, dass in dieser Tradition große Meisterwerke und tiefsinnige Reflexionen über die Kunst des Theaters und der Tragödie entstanden sind, die das Theater heute allerdings jederzeit erst wieder von der Staubschicht des Konformismus zu befreien hat. Dann freilich gilt, die dramatische Tragödie der Vergangenheit hält ein unabsehbares Potenzial für das postdramatische Theater bereit. Ich halte mich heute nicht lange beim Begriff des Prädramatischen auf, der das tragische Theater der Antike, also ein Theater mit Masken, ohne eigentliche Subjektivität der Helden, noch dem Kult nahe und chorisch, mit einer nur geringfügigen Bedeutung der Handlungsintrige kennzeichnet. Dass man mit Sinn bei der antiken Tragödie von einer prädramatischen und der Gegenwart von einer postdramatischen Theaterform sprechen kann, ist inzwischen hier und da aufgegriffen worden. In der Altphilologie überlegt zum Beispiel Anton Biel, ob nicht das prädramatische Theater der Antike seinen Aufschluss eigentlich erst im postdramatischen findet. Christoph und Bettine Menke erklären in einem gemeinsamen Text, das klassische Drama ist nur eine Möglichkeit des Theaters. So erscheint es nicht nur aus der Perspektive des postdramatischen Theaters der Gegenwart, so erscheint das Drama auch durch die postdramatisch bestätigte und befruchtete Ansicht des antiken Theaters als eines prädramatischen oder adramatischen Theaters, als eine historisch spezifische, vor allem und zuvor aber als eine strukturell beschränkte Option des Theaters, weil es, also das Drama, darauf beruht und fortwährend darin besteht, seinerseits das Theater, dessen Form es ist, strukturell zu beschränken. Als Form des Theaters steht das Drama zugleich im Widerstreit zum Theater, in dem es doch allein existiert. Wenn es unabweisbar wurde, neben den dramatisch verfassten auch gänzlich andere Formen des Theaters anzuerkennen, so verblüfft es doch, wie wenig Auswirkungen diese doch offenkundig massive Verschiebung des ganzen Kontinents dessen, was man Theater nennt, auf die Theorie und Geschichte der theatralen Gattungen gehabt hat. Diese werden vielmehr oft genug weiterhin unverdrossen entlang einer Idee von Theater gedacht, die man als dramatisches Theater fixieren kann und die oft noch enger mit jener Leitvorstellung von dramatisch-literarischem Theater zu identifizieren ist, die das bürgerliche Zeitalter im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts, grob gesagt, zwischen Lessing und Stanislavski beherrscht hat. Es scheint mir daher immer noch eine notwendige Markierung zu sein, deutlich zu machen, dass das dramatische Paradigma nur eine der möglichen Varianten der Theaterkunst darstellt, die historisch sowie in interkultureller Perspektive von höchst relativer, in Europa selbst auf wenige Jahrhunderte beschränkter Geltung gewesen ist. Wie ist nun die tragische Motivik selbst, das tragische Kernmotiv, näher zu bestimmen? Das Problem, den Sachinhalt des Konzepts des Tragischen im Sinne eindeutiger Identifizierung festzulegen, ist am Ende so wenig auflösbar wie bei irgendeiner anderen Kategorie der ästhetischen Theorie. Jedoch besteht deren Aufgabe auch nur im vordergründigsten schulischen Sinn in klassischen Kategorisierung. Der Reflexion ästhetischer Phänomene dienen die Kategorien als Stütze des Gedankens. Sie können nicht nur, sie müssen nach gutem dialektischem Brauch zugunsten der denkenden Vergewisserung des Gegenstands in seiner Prozessualität immer wieder verflüssigt werden. Objektivierende Bestimmungen, sofern es bei ihnen bleibt, gehen gegenüber dem Tragischen schon deswegen fehl, weil es sich bei diesem gar nicht um eine irgendgegebene und also beschreibbare Wirklichkeit handelt. Weder eine des wirklichen Lebens noch eine ästhetisch geformte Realität, sondern das Tragische selbst allein als ein Modus von Erfahrung zu bestimmen ist. Ein Modus von Erfahrung. Dieser Umstand verbindet es zum Beispiel mit der Konzeption des Erhabenen bei Kant, einem Begriff, mit dem das Tragische ja vielfältig verknüpft ist. Kant spricht davon, dass man streng genommen überhaupt nicht von erhabenen Gegenständen sprechen könne, vielmehr nur von solchen, die geeignet sind, das Gefühl des Erhabenen im Betrachter zu erwecken. Eine weitergehende Behauptung kann ich hier nur aufstellen, nicht entfalten, dass es nämlich keine tragische Erfahrung ohne Theatererfahrung gibt. Ich möchte das betonen in Abgrenzung erstens von der Reduktion des Tragischen auf Literatur, zweitens von der Auffassung, das Tragische sei eine im Leben vorfindliche Realität, die dann von der Kunst abgebildet würde, und drittens im Gegensatz zu solchen Ansätzen, die das Tragische abgelöst von einer spezifischen Darstellungsform denken und es auch etwa in epischen Dichtungen oder Lyrik erkennen wollen. Der springende Punkt scheint mir dieser zu sein. Tragödie ist unabdingbar an Theater gebunden, wenn auch keineswegs an dramatisches Theater. Tragödie gibt es als Artikulation einer tragischen Erfahrung in verschiedenartigen Legierungen mit sehr unterschiedlichen Formen der Theatralität. Mithin existiert das Tragische als Erfahrung nicht ohne Tragödie, als einer wie immer auch gearteten Weise einer Theatralisierung. Wie nun die Gebundenheit der tragischen Erfahrung an eine ästhetische und genauer eine theatrale Erfahrung angeht, so wissen wir, meine ich, intuitiv, dass die tragische Erfahrung keine rein mentale, intellektuelle oder rationale ist. Ich kann keine tragische Erfahrung vielleicht mit der Antigone des Sophokles machen, nicht aber mit einer noch so durchdringenden Theorie darüber, stammen sie auch von Hegel, Heidegger oder Derrida. Das Tragische kann weder als Manifestation einer Dialektik oder eines Paradoxon des Denkens, noch eines unlösbaren Konflikts, noch einer Einsicht in die Zwangsläufigkeit eines subjektiven oder weltgeschichtlichen Scheiterns gedacht werden. obgleich dies sehr geläufige Definitionen des Tragischen sind. Verhielt es sich mit der tragischen Erfahrung wirklich so, dann wäre die Tragödie allerdings vollkommen überflüssig. Wäre es nicht redundant, nur das Double eines Denkproblems auf die Bühne zu wuchten, ist es nicht vielmehr gerade eine gewissermaßen gleichsam dumme Stofflichkeit. Man kann sagen, das Element von Zirkus, von Gaffen, von zielloser Neugier, Sensation, affizierter Sinnlichkeit und Affekt, die das Theater der Tragödie davor bewahrt, bloß ein minderbegabter Verwandter des philosophischen Diskurses zu sein, zu dem ihn die Theorie seit alters gern machen will. Tragische Erfahrung ist nicht einfach Reflexion, sondern zugleich deren Innehalten. Sie ist zugleich sinnlos, gleichsam blind und affektgeladen, oder es gibt sie nicht. Man kann nun bei der Frage nach Tragödie und dem Tragischen in der neueren Tradition grob zwei Hauptlinien unterscheiden, die ich als das Konfliktmodell und das Überschreitungsmodell des Tragischen bezeichne. Im Zeichen des Konfliktmodells fragt man nach der Natur gewisser grundlegender moralischer, ethischer, politischer, historischer, sozialer Konflikte, die in der Tradition oft als tragisch bezeichnet und gekennzeichnet wurden und die von Aeschylus bis Shakespeare, von Racine bis Schiller und Hebbel etwas für den motivischen Grundvorrat tragischer Dramen darstellen. Eine Basisfiguration stellt dabei der immer wieder variierte Konflikt dar zwischen der Autonomie der Person und dem Nomos des sozialen oder des historischen Verlaufs. Der historische Höhepunkt dieser Betrachtungsweise ist vielleicht in Hegels Ästhetik sowie in seinen drei Antigone-Lektüren zu suchen, also der Höhepunkt dieses Konfliktdenkens, des Tragischen. Was man in allen Tragödien findet, ist aber auch die Thematisierung eines in der einen oder anderen Weise maßlosen, exzessiven Verhaltens. Einer zweiten Denklinie zufolge erscheint das Tragische daher nicht so sehr als Konfliktdarstellung, denn als exemplarische Manifestation einer innerlichen und oder äußerlichen Gewalt und Energie des Bruchs einer Überschreitung. Zu ihr lassen sich Nietzsche, Heidegger oder Georges Bataille zählen. In bestimmten ästhetischen Produktionen und Praktiken artikuliert sich dieser Perspektivierung zufolge ein Blick auf die Existenz des Menschen, der diese als essentiell riskant, desaströs, selbstzerstörerisch, katastrophisch erscheinen lässt. Diese Darstellungen heißen dann tragisch. Das Tragische artikuliert eine Maßlosigkeit, sofern damit eine immanente Selbstgefährdung, eine vollzogene oder drohende Vernichtung verknüpft sind. Die Neigung zum Desaster ist in dieser Weise tragisch beleuchtet, nicht das Resultat des Konflikts unvereinbarer Werte, aber auch nicht die Folge vermeidbarer Fehler. Sie ist vielmehr konstitutiv für den Menschen, sofern es ihm wesentlich ist, gegebene Grenzen zu überschreiten, geradezu nur in und aus solcher Herausforderungen zu existieren, immer wieder das Unbekannte aufzusuchen, auch wenn er als Challenger oder als ein Icarus jederzeit verbrennen kann und daher auch immer wieder mit Notwendigkeit auch verbrennen wird. Die mythologische Figur des Icarus avanciert hier also gleichsam zur exemplarischen Gestalt des Tragischen, sodass man das Überschreitungsmodell auch das Ikarische nennen mag. Die eigentümliche Kraft der Tragödie wird in dieser Lesart erklärt durch das Erscheinen von etwas, das alle ethisch-politisch-moralische Diskussion und Wahrnehmung übersteigt. Man kann dies eine Erschütterung der kulturellen Intelligibilität nennen, von der Judith Butler in anderen Zusammenhängen spricht. Eine Infragestellung tief verankerter Gewissheiten im kulturellen Bewusstsein einer Gesellschaft und kann es mit einem Rückgriff auf Kant noch einmal illustrieren. Die kantische Bestimmung des Schönen ist ja übersetzbar in den Gedanken, das Schöne schenke uns ein Gefühl des Zuhause-Seins in der Welt. Wenn Verstand und Sinnlichkeit wie aufeinander abgestimmt erscheinen, so kommt uns das, was wir erfahren, als etwas vor, mit dem wir gleichsam auf einer Wellenlänge sind. Das nennen wir schön. Wir erfahren, Zitat, die Lust am Schönen durch die, Zitat Kant, Angemessenheit der Vorstellung zur harmonischen, subjektiv zweckmäßigen Beschäftigung zweier beider Erkenntnisvermögen, Verstand und Einbildungskraft in ihrer Freiheit. Kant selbst hat es auch mal einfach ausgedrückt, die schönen Dinge zeigen, dass der Mensch in die Welt passe. Dieser klassischen Idee von Schönheit als Hinweis auf ein Vertrautsein mit der Welt setzt die Überschreitungskonzeption des Tragischen gerade die Erfahrung eines Fremdwerdens, einer Selbstfremdheit entgegen. Bleibt Erfahrung des Schönen am Ende, obwohl es sich um ein Gefühl handelt, im Rahmen der ordnenden und maßgebenden, mäßigenden Kraft des Verstandes und bestätigt dessen Rahmen, so lassen sich demgegenüber Erfahrungen denken, die gerade in einer Transgression der Grenze dieses Bezirks bestehen, das wären dann tragische Erfahrungen. Die beiden genannten Perspektiven sind als zwei Beleuchtungsweisen zu denken, nicht als einander theoretisch absolut ausschließende Positionen. Aber der Unterschied der Beleuchtung ist für das Theater ausschlaggebend. Die tragische Erfahrung des Exzesses kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, auch sehr unterschiedliche theatrale Formen annehmen. Während im Sinne des Konfliktmodells kaum ein Weg um eine dramatische Gestalt der Repräsentation der Kollision herumführt. Das Tragische im Sinne eines Konfliktmodells zu konzeptualisieren, hat daher regelmäßig in seiner Begleitung eine Theateridee, die im Bann des Dramas mit Handlungskonflikt und Auflösung, zwischenmenschlichem Dialog und der Schaffung eines fiktiven dramatischen Kosmos bleibt. Im Sinne des Überschreitungsmodells ist der tragische Impuls durchaus nicht an die Form des tragischen Dramas gefesselt. Die Überschreitung hat im Theater noch andere Möglichkeiten der Erscheinung, als das obstinate auf sich bestehen etwa des antiken tragischen Helden in der Auseinandersetzung mit den Göttern oder des modernen Helden in einem dramatischen Konflikt. Sie kann als Erscheinungsschrecken und Erwartungsangst, Zitat von Karl-Heinz Bucher, manifest werden als Überschreitung der Grenzen des Bewusstseins, als Erschütterung moralisch-kulturell etablierter Normen, auch der Normen des Theaters selbst. Die unreflektierte Faszination an der Überschreitung in allen ihren Spielarten ist übrigens in der populären Gegenwartskultur unverkennbar. Man erschauert über kannibalistische Aktivitäten, lässt sich von Horror erschrecken, schaut gebannt auf Katastrophen und Unfallbilder, Terrorakte, wahnhaftes Morden und Verbrechen. Dem Bewusstsein ihrer Verderblichkeit zum Trotz werden offensichtlich immer wieder Imaginationen der Verletzung gerade jener Regeln gesucht und benötigt, die Kultur und Zusammenleben ermöglichen und solche Einstellungen, die unsere Selbstidentität begründen. Es erweist sich in der theatral artikulierten tragischen Geste wieder und wieder, dass und wie Subjektivität in sich die Möglichkeit dazu trägt, sich im Zuge ihrer sich konstituierend selbst zu entsetzen, sich gegen sich selbst zu wenden, gerade in der Bewegung der Manifestation, der Verwirklichung des Selbst. In diesem Sinne, dass das Subjekt, das eins sein will und auf sich besteht, genau darin und dadurch sich verliert und zerrüttet, zerfließt, stürzt, haben wir das Überschreitungsmodell des Tragischen, eine Ikarus-Theorie des Tragischen genannt. Dieses ikarische Modell des Tragischen ist als Hybris ohne Heros zu denken. Damit ist pointiert, dass die so verstandene tragische Erfahrung wohl auf die Antike zurückweist, keineswegs aber an herausgehobene Gestalten gebunden ist, die eine Zeitwende ankündigen. Es handelt sich vielmehr um ein wiederkehrendes, um das eigentlich tragische Motiv Europas. Das Subjekt dieser Tragik ist in je unterschiedlicher Weise mit den Formationen der europäischen Theaterdiskurse verbunden, von seiner prädramatischen Geburt im antiken Theater über die Entfaltung und Vollendung in unterschiedlichen Figurationen eines wesentlich dramatischen Subjekts oder Subjekts des Dramas, das wiederum in den postdramatischen Konfigurationen den Umstand manifest macht, dass gegenwärtig diese europäisch gedachte Gestalt des Subjekts ihrem Ende entgegengeht. Nicht leicht von der Hand zu weisen sind vorderhand die Argumente für ein Ende der Tragödie. Heiner Müllers Wendung, Zitat, die Sintflut, ein Defekt der Kanalisation, bringt eine verbreitete Wahrnehmung auf die Pointe. Dass über die Analyse technischer Fehler hinausgehende Verstehensversuche von Leiden nur Ideologie seien. Friedrich Dürrenmatt erklärte, das Schicksal habe die Bühne verlassen, im Vordergrund wird alles zum Unfall. Und Brecht betonte wie immer schlagend einfach, das Schicksal habe Namen und Adresse. Aber es ist wirklich plausibel, dass eine Kategorie, die so fest in der Tradition einer langen Theatergeschichte verankert ist, plötzlich irrelevant geworden sein soll. Dass die so alte Praxis tragischen Theaters sich auf einmal einfach in Luft auflöst. Gerade die düsteren und unerträglichen realen Erfahrungen von Leiden, Terror, Schmerz in der gegenwärtigen Welt geben sie nicht Anlass zu der Vermutung, es könnte sich bei der Verneinung des Tragischen eher um eine Verleugnung handeln und könnte nicht für die These vom Ende des Tragischen eine zu vordergründige Bestimmung des Tragischen verantwortlich sein und für die These vom Tod der Tragödie die Fixierung auf eine bestimmte, allerdings überholte Form ihrer ästhetischen Formulierung. Es will mir scheinen, dass man gegenwärtig, wenn auch mühsam, aus dem Schlaf der trügerischen Sicherheit erwacht, das Tragische ein für alle Mal hinter sich gelassen zu haben. In der Phase ungebrochen scheinender Mehrung des Wohlstands in unserem Breiten verlor sich die Ahnung, dass vielleicht doch nicht alle Konflikte sich konsensuell auflösen lassen. Dass es in der Realität Feinde geben könnte, die sich ihre Feindschaft nicht nehmen lassen, nicht nur Diskussionspartner, die es zu überzeugen gilt. Dass das Leben der Staaten und Völker von objektiv kollidierenden Interessen bestimmt wird, die auf absehbare Zeit nach menschlichem Ermessen nicht friedlich geschlichtet werden können. Dass das Leben im Guten nicht die Wirklichkeit aufhebt, dass das Böse eine perennierende Dimension des Lebens ist, dass auch das beste Gesetz in nicht auflösbarer Weise von einer Tendenz zu seiner Überschreitung begleitet bleibt. Dass auch in einer Kultur rationalisierender Aufklärung die Dimension des Affektiven ihre Macht in der Kunst nach Ausdruck verlangt. Der Glaube, die Tragödie im wissenschaftlichen Zeitalter diskutierender Aushandlung verabschieden zu können, scheint ein gesellschaftlich-ästhetisch und theatertheoretisch verderblicher Kurzschluss zu sein. Angesichts des, wenn die Zeichen nicht trügen, erneuerten Bewusstseins von fortexistierenden und vielleicht unlösbaren Widersprüchen des kollektiven und privaten Lebens, wird vorderhand hauptsächlich mit dem faszinierten Interesse an Unfällen, Katastrophen in Natur und Technik, Terrorattacken, Amoklauf, an Schicksalsschlägen wie Krankheit, schwerem Verlust und Sterben reagiert. Aber auch das Denken der Tragödie und damit die Erfahrung von Niederlage, Scheitern und Zusammenbruch, die öffentlich nach Kräften verleugnet wird, bleibt im seelischen Leben virulent. Damit komme ich nun zu den Formen der Tragödie in der Gegenwart und in der neueren Epoche der Moderne. Schon in den Ansätzen der historischen Avantgarden verband sich der Gedanke einer jeweils spezifisch modulierten tragischen Erfahrung mit radikalen Theaterformen, die räumlich und dramaturgisch keines aristotelischen Dramas mehr bedurften und auch die dramatische Repräsentation, wo sie im Spiel blieb, so auffassten, dass die Theatralität den Vorrang gegenüber der dramatischen Erzählung gewann. Die Epoche der dramatischen Tragödie endete nicht, aber die Tragödie. Es mag überraschen, wenn ich neben Artaud in diesem Zusammenhang der Frage nach Formen der tragischen Erfahrung den Brecht der Lehrstücke nenne. Brecht scheint ja der Tragödie feindlich, besonders in dem Zitat, das ich vorhin schon erwähnt hatte. Das Tragische scheint allen Sinn zu verlieren, wenn Einsicht in die gesellschaftlichen Ursachen des Leidens die Vorstellung von Schicksal außer Kurs setzt. Das meinte Brecht mindestens in bestimmten Schichten seines Werks. Doch er schafft in seinen Lehrstücken hinter der Fassade rationalistischer Verhaltensanalyse ein Theater der tragischen Grenzüberschreitung. Konvolutes Fatzerfragment tauchen unvermittelt Notizen auf, die auf die Tragödie verweisen. Und die folgende Passage bündelt wie in einem Brennglas Brechts Reflexionen auf die tragische Aporie des Politischen als Klugheitslehre. Aporien, die Brecht in den Jahren seiner Lehrstückproduktion um 1930 mehr als alles andere beschäftigten. Ein kleines Kollektiv von Deserteuren hat in diesem Fragment gebliebenen Lehrstück seinen findigsten Kopf den Fatzer verraten. Tatenlos haben sie zugesehen, als ihn Soldaten auf der Straße zusammenschlugen, weil sie nicht erkannt werden sollten. Das war klug. Dann aber stellt Fatzer die anderen mit diesen Worten zur Rede. Ihr wart recht klug, aber vielleicht zu klug? Standet ihr da und hattet eure Muskeln in der Hand? Solchen kann es nicht übel gehen. So kluge Leute brauchen niemand zum Beistand. Höchstens könnte man sagen, euch fehlte es nur um ein geringes, an impulsiver Zuneigung, törichtem Aufbrausen. Vielleicht hättet ihr euch durch solche Unbeherrschtheit hineingeritten und vielleicht wärt ihr auch wieder herausgekommen, vielleicht durch euren von so viel Zuneigung gerührten Fatzer. Etwas Unvernunft bitte. Man kann diese Stelle als Paradigma einer Aporie des rationalen Kalküls lesen, das unfähig ist, Akte der Vernunft einzurechnen, gerade weil es konsistent realistisch und logisch bleibt. Wer sich und sein Handeln, seinen Muskel immer in der Hand hat, verliert vielleicht mit solcher Autonomie als Selbstbeherrschung zugleich die Chance, die im Beistand besteht. Impulsivität, Zuneigung, Aufbrausen, Unbeherrschtheit können Fehler sein, aber ohne das Risiko solcher Unvernunft, Überschreitung der Vernunft, ohne eine Rücknahme der Maßgabe des Rationalen, funktioniert die vernünftige Zwecklogik und das rationale Maß am Ende selbst nicht. Wenn und insofern sie die möglichen emotionalen Auswirkungen des nicht vernünftigen Handelns nicht bedenken kann, hier etwa Rührung, mitgerissen werden, Dank und daraus erwachsene neue Energien, versagt Ratio klug als politische Klugheit. Theater ist hier tragisch im Sinne der Überschreitung des Vernünftigen, die in allen Lehrstücken thematisch ist. Es ist konzipiert als der Ort, an dem in der immer neu versuchten Auseinandersetzung mit dem Block, der das Fließen verhindert, die Aufgabe des Subjekts im doppelten Sinn des Wortes, die Aufgabe des Subjekts artikulierbar wird. Ich zitiere ein paar Zeilen noch aus dem Badener Lehrstück zum Einverständnis. Du bist aus dem Fluss gefallen, Mensch. Du bist nicht im Fluss gewesen, Mensch. Du bist zu groß, du bist zu reich, du bist zu eigentümlich. Darum kannst du nicht sterben. Der gelernte Chor, aber wer nicht sterben kann, stirbt auch. Du bist aus dem Fluss gefallen, Mensch. Das ist nichts Geringeres als die Definition des Ich in Brechts Lehrstück, das zugleich den Rahmen des klassischen Theaters sprengt und statt der Vorführung eines Dramas zu einem Theater ohne Publikum wird, das wesentlich nur zur Belehrung der Spielenden dient. Das Individuum hat eine unendliche Arbeit am Flusswerden, am Fließen zu leisten. Genau in der Artikulation dieser Schwierigkeit, die man bis auf Weiteres auch als eine tragische Unmöglichkeit bezeichnen kann, und nicht etwa in der Verkündigung einer Lehre von der Unterordnung des Einzelnen und das Kollektiv, setzt die Arbeit von Brechts Lehrstücken und allgemeiner seines Theaters an. Daraus gewinnt es seine Kraft, die ihm geraubt wird, durch alle Versuche, es als Medium einer im engeren Sinne politischen Botschaft zu nutzen. Machen wir von hier aus einen Sprung in die Gegenwart. Theater kann sich heute als Diskussion realisieren oder eine Installation mit Film und Sprache sein. Und es kann aus einem Gang durch die Stadt bestehen, der den etwa im religiösen Theater des Mittelalters relevanten Processional Space, also den Prozessionsraum, auf überraschende Weise wieder aktiviert. Theater mag wortloses oder auch mit Sprache versetztes Körperbewegungsspiel sein, eine Fahrt im Lastauto, in dem die urbane Szenerie neu erfahren wird, oder eine vielstündige Lesung der Ilias. Es kann kollektive Subjekte zeigen, die praktisch ohne Spielhandlung Theoriediskurse mit scheindialogischem Sprechen verbinden, Diskurstheater, oder es kann mehr oder minder monologische Beziehungen der Ansprache zum Publikum herstellen. Beides zum Beispiel bei René Polesch in seinen früheren und späteren Arbeiten. Es bringt durchaus weiterhin dramatische Texte zur Darstellung, verstrickt diese aber so sehr in die autonom betriebene Ausstellung von Körperlichkeit, Stimme und Rhythmus, dass solches Theater keineswegs mehr als das Beobachten und Reflektieren als dramatischen Sinn oder Handlungszusammenhangs definiert werden kann. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen sich zudem immer mehr Formen innerhalb, am Rande und außerhalb der Theaterinstitute, die zwischen Dokumentation vielfältiger gesellschaftlicher Praxis, Social Works, Ausstellungen und Theaterspielen neue Formate des Theaters entwickeln, denen gegenüber die tradierten Institute mit dem, was man inzwischen oft schon abgrenzend Kunsttheater nennt, veraltet als rückwärtsgewandt aussehen. Auf der anderen Seite bedeutet die Verabschiedung des Primats des Dramatischen keineswegs, wie vielfach geargwöhnt wird, die Verabschiedung von Sprache und Sprechen. Postdramatisches Theater heißt ganz und gar nicht Theater ohne oder gar gegen den Text. Musikalisierung und Körperlichkeit bestimmen zweifellos vieles gegenwärtige Theater und definieren es durch Rhythmus, Klang und visuelle Struktur als eine Szenografie. Postdramatisch heißt die gegenwärtige Theaterlandschaft nicht, weil es daran keinerlei Drama und keinerlei dramatische Elemente mehr gäbe, sondern weil das Dramatische seine Bedeutung als Norm des theatralen Vorgangs eingebüßt hat. Nun zu ganz wenigen Beispielen, die wie immer Beispiele von Theater problematisch zu referieren sind. Sie können nicht referiert werden mit Video, denn da fehlt der Zuschauerraum als das Entscheidende der Theatererfahrung. Man kann also nur etwas von ihnen erzählen und man kann also nur darauf hoffen, dass ihre Imagination das ersetzt, was ich jetzt nur andeuten kann. Zu den wenigen Theaterkünstlern der letzten Jahrzehnte, von denen man sagen kann, dass sie ein eigenes Theateridiom und sogar eine ganz eigene Idee von Theater in die Welt gesetzt haben, gehörte Einar Schlef. Eines seiner Lebensthemen war, was er selbst immer wieder als tragisches Bewusstsein bezeichnete. Heiner Müller nennt die gebrochene Stimme von Einar Schlef in einem Text über die rührend peinliche Unmöglichkeit, eine Tragödie zu schreiben, in Ajax zum Beispiel. Dieses postdramatische Theater stellt eine sinnlich-stimmliche Herausforderung der gemäßigten bürgerlichen Ichhaftigkeit dar, die in ihrer Kultur und all dem Guten, das sie zu verkörpern behauptet, wie in einem wärmenden Licht sich selber sonnt. Ihr aggressiver Grund wird freigelegt. Die chorische Ekstase der Stimmen protestiert und revoltiert gegen den falschen ideologischen Schein durch eine Überschreitung des im Sinne bürgerlicher Kultiviertheit Zulässigen. Die Sprache dient nicht der psychologisch überzeugenden Mimesis im Sinne der Menschendarstellung, sondern erinnert vielmehr an den Lärm und die kollektiven Rufe auf der Straße, die nicht vernommenen Stimmen draußen, die das idyllische Bild Lügen strafen, das sich die Gesellschaft von sich selber vormacht. Theater ist für Schlef der Ort dieser Konfliktualität zwischen Chor und Individuum. Sie hebt stets von Neuem wieder an, das ist die Pointe. Die Geburt des Individuums erscheint nicht als irgendwann in grauer Vorzeit ein für alle Mal geschehen, sondern muss jeden Tag und in jedem Theatervorgang immer wieder neu erarbeitet werden. Nicht dieses oder jenes Individuum, sondern das Individuum, jeder, soweit in ihr die unabschüttelbare Bestimmung zukommt, einzeln zu sein in einem einzelnen Körper, erfährt sich, Zitat Schlef, als ausgestoßen betrachtet. Vom Chor heißt es, er sei dem Tierreich näher, als gehört er einer weit zurückliegenden Götterwelt und Lebensform an. Und was man dagegen wahrnimmt, ist, dass der Chor zur Bühnenlandschaft gehört, selbst Landschaft ist. Tragisches Theater bei Einar Schlef ist Theater der Überschreitung der dramatischen Bühnenform, als ein Theater des Chors, der Stimme des Körpers, das eine Demontage des naiven Ich-Bewusstseins betreibt. Jan Fabre hält seit Jahrzehnten mit einer bemerkenswerten Konsequenz und Ausdauer seinen Theaterdiskurs, bei dem der Intention und der Sache nach die Frage einer möglichen heutigen Gestalt von Tragödie virulent bleibt. Bemerkenswerterweise bezieht Fabre seine Arbeit explizit auf die antike Tragödie. Sein Theater zwischen Performance und Tanz hat sowohl etwas von der antiken Tragödie in sich, wie von der Bilderwelt des Mittelalters, von blutigen Spektakeln und Gemälden des 16. Jahrhunderts, Hieronymus Bosch und Peter Bruegel, von den Zwergen und Deformierten bei Diego Velázquez, vom barocken Schauplatz der Trauerspiele und ihrer allegorischen Trauer. Kurzum, von der tragischen Tradition im weitesten Sinne. Zugleich ist es zeitgenössisch darin, dass artistisch all dies auf die Bühne zitiert wird, selbstreflexiv, metatheatral, mit allen Wassern sozusagen der Postmoderne gewaschen. Aristoteles verstand bereits die Tragödie als eine aggressive Attacke auf den Zuschauer. Heilung, Katharsis durch ein vorübergehendes Affektfieber, das das Subjekt aus der Fassung bringt. Ohne Tabubruch, so lässt sich der Gedanke heute reformulieren, keine Kunst. Ohne Risiko der Verletzung, der Beleidigung, nur Entertainment. Theater, das sich der Tragödie, der Überschreitung widmet, hat das Risiko einzugehen, etwas zu berühren, schmerzhaft, peinlich, beängstigend, störend, das Vergessen, Verleugnen nicht an der Oberfläche des Bewusstseins aufgetaucht ist. Nun sind freilich wirkliche Tabus im Zeitalter der Diskursivierung und Veröffentlichung von allem und jedem rar und alle möglichen Formen vordergründiger Tabuverletzungen das tägliche Brot der Massenkommunikation geworden. Dass in dieser Lage viele Kunst auf einem schmalen Grat wandelt, zwischen wirklicher Erschütterung der kulturellen Intelligibilität, nochmal mit Judith Butler, und bloß modischer Provokation, kann aber die Einsicht nicht außer Kraft setzen, dass tragische Kunst undenkbar ist und eine momentane, durch Form und Zäsur suspendierte, doch stets riskante Überschreitung einer jeweils konkret bestimmten Grenze. Daran bleibt die Erinnerung an die Hybris, das Begehren, die Grenzen zu überschreiten, das den Menschen definiert. Der Performer bei Farbe ist essentiell nackt, auch in Kleidern. Das ist der Beginn seiner Ästhetik des Risikos der Überschreitung. Gebannt in strengste choreografische Form, dann wieder in chaotischen Zusammenbruch, erfahren wir den gefährdeten Körper. Man kann ihn ridikulisieren, sich mit Ekel abwenden, moralisch protestieren. Aber man kann auch die Erfahrung der Trauer machen, Tränen über den Körper vergießen, über seine Animalität, die wir ersehnen und die uns zugleich verschlossen ist wie das Tor zum Paradies. Und zugleich über die von Biopolitik missbrauchte Animalität, sowie über die Seele in jedem tierischen Körper, in deren Deformation auf Erlösung hofft. Jenseits einer nur emotional identifikatorischen Erfahrung soll ein anderes Beispiel bei Romeo Castellucci Zuschauern zu einer Konfrontation mit dem werden, was die kulturelle Norm verleugnet, was sie mit Scham, Ekel, Abwendung quittiert, obwohl sie es doch als ihren Kern behauptet. Die Provokation, die davon ausgeht, ist erheblich. Sul Concetto di Volto nel Figlio di Dio über den Begriff des Angesichts beim Sohn Gottes, eine Art Schlussstück der jahrelangen Auseinandersetzung mit der Christusgestalt, erregte 2012 großen Skandal. Die Rede war von Blasphemie, es gab Boykottaufrufe. Vor einem überdimensional großen Bildnis blickt Jesus den Zuschauer an, beziehungsweise auf die Bühne, in der ein Mann seinem dementen Vater die Windeln wechselt und buchstäblich mit seinen Exkrementen hantiert. Hier steht eine somatische Kommunikation auf dem Spiel. Zwischen dem Soma des Spielers und dem Soma des Zuschauers soll eine Art Übertragung stattfinden. Sie kann quälend sein, schmerzhaft, erregt vielleicht Abscheu und Ekel. Doch sie vermag, das ist die Hoffnung, etwas im Zuschauer freizulegen, das in allem Tragödientheater der Konvention unberührt bleibt. Indem die Körper in diesem Theater von Defekten und einer oft unerträglich deformierten, bedrängenden Fleischlichkeit gezeichnet sind, von krankhafter Magersucht eines Spielers, die ihn in die Nähe des Todes rückt, oder vom Schrecken künstlich metallener Stimmgeräte eines am Kehlkopfkrebs Erkrankten, zieht die Animalität und die Gefährdung des Normkörpers ihre Bahn in dieses Theater. Es ist jenseits des Anthropozentrismus angesiedelt, lässt das Menschenwesen als Teil einer Gesamtrealität aus Körpern, Energien, Pflanzen, Organen und technologisch veranstaltetem Scheinleben erscheinen. Von Anfang an ist in diesen Arbeiten die Substanz der Tragödie gedacht als Erkundung dessen, was unsere psychische und soziale Kultur gerade noch oder nicht mehr erträgt. Die Grenze zum Tier wird fließend. Der Körper erscheint verstümmelt, beschädigt, krank an der Grenze des Erträglichen. Durch die Ästhetik der Bühne wird hier das Essentielle der Tragödie eingeholt, die den Menschen als eine Passion und eine Passivität denkt, eine Passivität und ein Erleiden, die vom Unmaß der eigenen Überschreitung der Grenzen nicht zu trennen sind. Der Theoretiker kann hier nichts Besseres tun, als dem denkenden Theatermann Castellucci den Vortritt zu lassen, der vom Akteur sagt, le nom acteur n'est pas exact, also der Name Griff des Akteurs, des Handelnden ist nicht genau, sa passion parfaite est exact, elle reconnaît une passivité en forme d'hybris, eine Passivität in der Gestalt von Hybris. Besser als mit dieser Formel kann man den Nerv der Tragödie kaum treffen. Dieses Theater schließt auch die Tiere ein, manchmal durchaus erschreckend, wenn eine Schar wütend bellender und zähnefletschender Hunde an einer Art Schlafsack herumzerren, in dem Castellucci liegt. Er betont, dass für ihn die Tiere auf der Bühne, Pferde, Hunde, Affen, eine mythologische Präsenz bedeuten, die an die Wurzel der europäischen Kultur erinnern. Wie bei Jan Fabre ist eins der Motive für das Interesse an den Tieren bei der Societas Raffaello Sanciul ein theatralisches Äquivalent zu der philosophischen Kritik an einem metaphysischen Humanismus zu finden, der auch in den Texten zum Beispiel von Franz Kafka oder Heiner Müller oft durch Tierbilder konterkariert wird. Tier und Mensch auf der Bühne erinnern an eine Gemeinsamkeit, die von Zivilisationen verschüttet wurde. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Es gibt sicher auch viel mit dir zu diskutieren. Wenn du so Sätze prägst wie Neigung zum Desaster ist konstruktiv für den Menschen, ja? Wenn du Sätze, sind das eigentlich anthropologische Sätze? Und das was ist mit der Kategorie Mensch? Quasi, das ist immer in all deinen Ausführungen fällt das durch alle Raster des Soziologischen durch, als wenn es ein reines Substrat wäre, quasi das nackt, wie die Menschen bei Fabre auf die Bühne trifft. Das, wo bleiben der Schrott der soziologischen Kategorien? Oder was?
Wo bleiben die im Theater? Das Theater ist keine Soziologie. Sondern Theater hat eine andere Aufgabe. Und es zeigt, es ist ja keine Theorie des Menschen damit ausgesprochen, sondern eine Erscheinungsweise. Das ist der springende Punkt. Die Tragödie sagt nicht, das, was sie als Tragödie, als tragisch zeichnet, ist die Wirklichkeit des Lebens, es ist eine Perspektivierung des Lebens. Ich kann eine Perspektive auf das Leben der Gesellschaften der Individuen wählen, die diesen Aspekt in den Vordergrund stellt, dass es immer wieder diese Grenzüberschreitung gibt. Also ich denke hier zum Beispiel an dieses Lied in der Antigone, das berühmte zweite Lied in der Antigone, was Heidegger da interpretiert hat. Nichts ist ungeheuer als viel, nichts ist ungeheurer als der Mensch. Der Mensch ist ungeheuer, weil er immer wieder was Neues macht. Er geht über die Grenze des Landes, er geht über die Grenze der Luft, er unterwirft sich die Tiere, er geht immer weiter, als er gehen kann. Und dann zum Schluss kommt der Punkt, dass er dann in der Polis sich nicht an die Polis-Gesetze hält, sondern auch da wieder die Grenze überschreitet und in die Tragödie stürzt. Das heißt nicht, dass die Tragödie grundsätzlich sagt, die Welt ist so. Wenn das so wäre, dann wäre ja Shakespeare, hätte ja Shakespeare zum Beispiel seine Weltanschauung ändern müssen wie die Hände. Wenn er mal eine Tragödie, mal eine Komödie geschrieben hat. Tragödie ist eine Darstellungsform. Und insofern muss man sich deutlich, glaube ich, von einer Theorie des Menschen oder einer soziologischen oder philosophischen, anthropologischen These über den Menschen unterscheiden.
Habe ich richtig verstanden, dass quasi die Differenz von Opfer und Täter, weil das ist ja quasi das Befreiende in den Ausführungen von dir, das gibt es gar nicht mehr in deinen Ausführungen. Quasi, wenn der Schrecken sowieso gesichtslos daherkommt, kann man diesen Unterschied von Opfern und Tätern gar nicht aufrechterhalten. Ist das so?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Also Kreon und Antigone quasi das...
Also die schrecklichsten Figuren kommen uns, um wieder Shakespeare zu nennen, der ja so allgemeine Referenzpunkt immer funktioniert, kommen uns ja so sympathisch und interessant vor bei Shakespeare. Ja. Und ich glaube, dass es die Möglichkeit des Theaters ist, gerade bei Opfer-Täter-Geschichten, die Sicherheit des eigenen Urteils, also unsere kulturellen Normen, dass der böse Täter hier ist, das gute Opfer, genau das zu erschüttern. Und da insofern glaube ich wirklich, dass die Opfer-Täter-Distinktion eine ist, die im Theater ganz stark immer wieder in Frage gestellt wird.
Und daher deine Betonung der Passivität, ja?
Und daher die Passivität. Die Passivität, die dann irgendwie sich aber in einer Art von Aktivität wieder manifestiert, die ich ums wieder mit Shakespeare, ich mache das, weil ich denke, dass Shakespeare ist so der allgemeinste Referenzpunkt für alle, die über tragödische Texte sprechen. Es gibt zum Beispiel eine Wahnsinnstelle im Richard III., die mich immer sehr fasziniert hat. Richard III., dieser Schurke, der alle umbringt und so gleichzeitig mit dem Publikum immer von Du auf Du kommuniziert und sagt, haha, jetzt mache ich das mal so und so und so. Dieser Richard III., kriegt zum Schluss ja ein Pferd angeboten, um zu fliehen aus der Schlacht, die schon praktisch verloren ist. Und in dem Moment sagt er zu dem, der ihm das Pferd anbietet, du Sklave, Ich habe mein Leben auf einen Würfelwurf gesetzt. Und ich werde es aushalten, wie der Würfel fällt. I set my life upon a cast and I will stand the hazard of the die. Das heißt, die ganze Aktivität dieses Täters wird in der Tragödie von Shakespeare an einem bestimmten Punkt auf ein Spiel um nichts reduziert. Auf ein reines Spiel.
Ich wollte Sie fragen, Sie haben ein sehr schönes erzählt, wie man mehr wieder draufkommt, dass Konflikte sich nicht lösen lassen, dass mehr oder weniger sind das Böse im Land. Und da ist mir eingefallen, dass in der zeitgenössischen Kunst um die Jahrtausendwende das Böse auch wieder wesentlich mehr eine Kategorie geworden ist, als man geglaubt hat, dass es nach 1945 eine sein sollte oder sein würde. Ist das im Theater momentan auch in dieser Richtung mehr wieder eine Kategorie, sodass daraus die Tragik aufbauen kann?
Ich sehe das sehr so. Ich sehe das sehr so. Ein Beispiel wäre etwa eine ausgezeichnete Aufführung, die vielleicht manche über Fernsehen oder so rezipieren konnten, die Orestie von Michael Thalheim am Berliner Deutschen Theater, der die Eumeniden als die glückliche Lösung ganz weggelassen hat. Das Stück endet also mit dem zweiten Teil, mit Flehenden. Und in dem tatsächlich die ganze Aufführung darauf hinausläuft, das Verhalten von Agamemnon, das Verhalten von Clytemnestra und so, vor den Hintergrund eines Blutvergießens zu stellen, bei dem man im Theater fortwährend, indem man Orestie sieht, sieht man immer die Bürgerkriege unserer Zeit, wo man diese fürchterlichen Schlechtereien sieht, wo man wirklich nicht mehr sagen kann, hier brauche ich nur eine soziologische Analyse und eine klare Psychoanalyse und dann werden die Leute sich wieder benehmen, sondern wo zunächst mal im Theater dieser Eindruck entsteht, hier passiert etwas, wo der Krieg gewissermaßen immer wieder den Krieg gebiert. Wo das Blutvergießen gebiert. Die Rache wieder den neuen Rachewunsch und so weiter. Nun kann man dem vorwerfen und sagen, ja, das ist ja nicht aufklärerisch. Das würde ich aber eben nicht tun. Ich würde sagen, das Theater hat eine andere Aufgabe. Es soll uns gerade in unserem Bedürfnis, in unserem Wunsch, in unserem kulturellen Schema, dass wir das alles aufklären, diskutieren, analysieren, soziologisieren, analysieren können, soll uns gerade darin stören. Und uns Momente Schocks der Zäsur, würde Hölderlin vielleicht sagen, von dem ja diese Formel da stammt, dass die Tragödie den Menschen das menschliche Denken als unter undenkbarem Wandeln, zeigt. Ne? Also das scheint mir ist die Aufgabe des Theaters und das andere, das zu verhindern, ist die Aufgabe der Politik. Deswegen bin ich hier gegen Ersatzpolitik im Theater.
Und dennoch redest du von der Ästhetik des Aufstands.
Ja, rede ich. Du spielst dann wieder auf den Vortrag da.
Ja, ja.
Der hieß genau genommen Ästhetik des Aufstands und Ästhetik des Widerstands.
Ja.
Und da handelt es sich darum zu sprechen, dass es ein Ästhetik des Widerstands ganz im Sinne von Peter Weiß gibt, die sich als immer unzuverlässiger Bündnispartner als unzuverlässiger Bündnispartner auch der sozialen fortschrittlichen Bestrebungen darstellt. Und dann gibt es tatsächlich auch heute zunehmend Aktionen, die ganz direkt sich als Teil des Aufstands verstehen. Dass also Fotografen ihre Fotografien zur Verfügung stellen, damit Arbeitslose große Fotos machen, die dann als Poster getragen werden, damit die politische Wirkung der Demonstration der Arbeitslosen stärker wird. Mir ging es darum zu sagen, dass ich das durchaus legitim finde. Dass ich nur glaube, dass man das Theater und die politische Dimension des Theaters nicht auf diese Ästhetik des Aufstands reduzieren darf. Dass das eher eine andere Aufgabe des Theaters genauso wichtiger ist, wie man mit der Ästhetik des Widerstands in dem Stück zeigen musste.
Ich habe mir überlegt, Sie haben ja unterschieden zwischen einem Überschreitungsmodell und einem Konfliktmodell. Und ich habe überlegt, ob es nicht für eine bestimmte Art von Konflikten notwendig ist, dass die beiden Modelle zusammenfallen, nämlich bei so Modernisierungskonflikten, wo gewissermaßen eine Person überschreitet, aber schon als Vorhut einer Modernisierungsbewegung, so wie eine oft auch antike Dramaturgie, also in dem Sinn, sie überschreitet, aber nimmt einen Konflikt vorweg, Überschreitung ist und gleichzeitig Teil eines Konflikts. Und das ist ja auch eine niveauvolle Überschreitung, sonst könnte es ja zu einer Art Terrorismus führen, dass der überschreitet halt so ein Übermensch ist.
Ja, ja. Ja, ich finde das vollkommen richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, das sind zwei Beleuchtungen, die sich nicht vollkommen ausschließen. Es ist letztlich keine Überschreitung denkbar ohne einen latenten Konflikt mit einer Grenzsetzung. Und es gibt auch keinen Konflikt, wenn es nicht irgendwie eine Überschreitung der Zuständigkeiten gibt, denn sonst wird es bei Resignation oder sonst irgendwas bleiben. Insofern geht es mir darum, dass man nicht den Konflikt vollkommen weglässt, sondern sagt, er wird im Theater erscheinen immer in der Form des Exzesses, der Übertreibung. Und wenn man das tut, dann kann man damit sowohl diese Fälle erfassen, wie auch diejenigen, wo es dann um gar keine Konflikte dieser Art geht. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, Konflikt- und Überschreitungsmodelle sind zwei Beleuchtungsweisen, die sich nicht absolut ausschließen, theoretisch.